Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn du deine Zuhörerinnen und Zuhörer mit deinen allerersten Worten bereits so richtig im Herzen ansprechen willst, was lässt sich aus der Kunst des Schreibens guter Texte dafür lernen? Diese Frage diskutiere ich heute im Podcast mit der Schreibcoachin Celine Tieni. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Es ist um kluges Formulieren gegangen, als ich meinen heutigen Gast kennengelernt habe. Das liegt schon einige Jahre zurück und da ging es tatsächlich um Schreiben, also um Formulierungen, um die Frage, wie kann die Formulierung, wie kann Sprache das Unternehmen in der gewünschten Art und Weise repräsentieren. Liebe Celine Tieni, ganz herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Ich habe heute versucht nachzuforschen, es ist sicher 15 Jahre her, oder? Als wir uns im Rahmen der Austrian Airlines kennengelernt haben.
Ich denke, es wird 2009 gewesen sein.
Okay, die Zeit verrennt.
Ungefähr so. Ja, danke, dass ich heute zu dir kommen darf. Wir haben uns ja was Spannendes ausgedacht.
So ist es, ja. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil in der Arbeit mit meinen Kunden, da sehe ich oft ein bisschen gerunzelte Stirnfalten und die Frage, die dann hervorspricht aus dem Gesicht, das ist ja, warum arbeiten wir jetzt nicht an der Stimme, sondern an den Formulierungen? Also insofern haben wir ganz sicher ganz viele Schnittmengen. Aber wie kommt es eigentlich, dass du heute dich als Texterin damit beschäftigst, wie du anderen Menschen nahebringen kannst, wie sie klug und vor allem sinnvoll, also zielgerichtet formulieren? Wie kommt's?
Das ist natürlich eine spannende Frage, weil das Leben ja immer so Geschichten schreibt. Sprache an sich, in jeder Form gesprochen und geschrieben, hat mich immer schon sehr interessiert. Und ich bin dann tatsächlich bei Austrian Airlines, wo unsere Wege sich ja auch gekreuzt haben, bei diesem Projekt, damit beauftragt worden, ein Sprachkonzept zu entwickeln, das Werte vermittelt. Und zwar die Werte, die das Unternehmen nach außen tragen möchte. Und da geht es natürlich viel darum, welche Worte ich verwende, wie ich kommuniziere. Und im Gesprochenen natürlich hat da die Stimme auch sehr viel Einfluss und auch das, wie ich jetzt etwas sage. Aber im Schriftlichen haben wir zum Beispiel diese Intonationsmöglichkeiten nicht. Und da achten wir noch mehr darauf, welche Worte wir wählen, wie wir Sätze gestalten, wie wir ganze Texte so aufbauen, dass das, was wir sagen möchten, bei den Kunden so ankommt, wie wir uns das wünschen. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und bei dem Thema bin ich hängen geblieben, bis ich dann 2016, nachdem ich auch 2 Kinder bekommen habe und das Homeoffice mich gerufen hat, mich mit dieser Berufung selbstständig gemacht habe. Das kam auch so ein bisschen daraus, dass ich dann, als ich meinen geliebten Angestelltenjob aufgegeben habe, gefragt wurde, ja, aber wer schreibt uns denn jetzt Texte? Und da habe ich mir gedacht, naja, das könnte ich natürlich tatsächlich machen. Bin Texterin geworden. Mittlerweile bin ich aber, da habe ich meinen Schwerpunkt verlegt auf das Website-Text-Coaching. Das heißt, es liegt mir sehr am Herzen, speziell Frauen, die sich so selbstständig gemacht haben, wie ich das gemacht habe, so in der Mitte meines Lebens, dabei zu begleiten, Website-Texte zu schreiben, die ihre Leistung in die Welt bringen und verkaufen, und zwar auf eine empathische und persönliche Art und Weise.
Menschen sprechen ja gewissermaßen innerlich im Kopf, wenn sie lesen.
Ununterbrochen, ja.
Ununterbrochen, ganz genau. Und das war ja, um es auch kurz aufzuklären, das war quasi die Schnittmenge, die uns damals zusammengebracht hat, Das waren Texte für das fliegende Personal, für die Kapitäne vorne, die mit den 4, 5 Streifen am Ärmel, also jedenfalls mit den meisten Streifen am Ärmel, ja, die nur ganz kurz dann die Gäste begrüßen und natürlich die Pörserinnen und die Pörser, die dann zu diesem Telefonhörer sozusagen greifen und die Borddurchsage machen. Und wie diese Texte geschrieben sind, das war die Grundlage, aber wie das Geschriebene dann gesprochen ist, das war der Trainingsauftrag, an dem ich dann fast 2 Jahre gearbeitet habe, ganz genau.
Genau, das war ja auch wahnsinnig faszinierend, einfach zu erleben, wie diese Texte, die wir geschrieben haben und die ich ja auch beim Schreiben in einer gewissen Tonalität in mir gehört habe, wie die dann aber unterschiedlich rüberkommen können, je nachdem, wer sie wie sagt.
Wer sie wie sagt, ganz genau. Ja, ja, der Ton macht dann die Musik. Und ob es eine Floskel ist, also ob es quasi oberflächlich oder nur so über die Köpfe von Menschen hinweg gesprochen wird oder ob es persönlich gemeint ist, das macht den Unterschied. Sag ich jetzt mal, aber wie ist es beim Schreiben?
Beim Schreiben ist es ganz ähnlich, weil auch hier haben wir immer die Wahl zu entscheiden, spreche ich mit der Person, für die ich jetzt schreibe, oder spreche ich überhaupt mit einer Person oder spreche ich mit mehreren Personen, oder halte ich mich, wie soll ich sagen, abstrakt, also auf einem Mann-Niveau, auf einem allgemeinen Niveau, wo wir nicht direkt in die Du- oder Sie-Ansprache gehen. Das ist eine der ersten Entscheidungen, wenn man Website-Texte schreibt, die man treffen darf. Spreche ich die Personen grundsätzlich mal direkt an, wo meine klare Empfehlung ist ja, weil sonst werde ich keine Reaktion erzeugen. Und wenn ja, in welcher Form mache ich das, in Du oder in Sie? Also das ist schon mal der erste Schritt, um zu sagen, ich stelle mich jetzt nicht nur allgemein dar, ich kann ja wunderbar Leistungen darstellen, ohne jemanden direkt anzusprechen. Das geht ja, kann man sich ja ganz toll auch, sage ich immer, hinter einer Fassade verstecken. Aber das Problem
sehr abstrakt,
ist,
also im Grunde sehr abstrakt, genau. Formulieren. Genau.
Ja. Abstrakt formulieren, passiv formulieren, funktioniert ja dann auch gut, genau, weil da wird ja auch nie gesagt, wer der Täter ist sozusagen, nur wer das Opfer ist. Nur diese Texte, die locken keine positive emotionale Reaktion hervor.
Also umgekehrt gesagt, also in der Kommunikation ist ja jetzt vor meinem geistigen Auge das klassische Sender-Empfänger-Modell, also egal, ob es die Schreiberin oder der Sprecherin, der Sprecher ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind Leser, Leserinnen, Zuhörer. Was in den Zuhörern ist denn das, was es zu beachten gilt? Weil ich denke, wir sprechen wahrscheinlich heute auch über Werkzeuge, also wie tut man's, also über die Empfehlungen, die du uns hoffentlich heute im Lauf dieser schönen Podcast-Episode geben kannst und geben wirst. Aber das Warum, das Weshalb ist für mich immer so interessant. Warum eigentlich ist es vernünftiger? Also was in den Leserinnen beziehungsweise Zuhörern ist denn das, was auf der einen Seite diesen geistigen Durchzug schafft? Also man hört es und man hat es schon wieder vergessen. Oder auf der anderen Seite, man ist auf einmal neugierig und man will weiter lesen oder hören.
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Ein Faktor, bei dem Menschen, je nachdem wie sie gepolt sind, das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Art der, wie soll ich sagen, der Aufmerksamkeit oder des Input-Kanals sie haben. Aber was sehr gut wirkt, um Menschen bei sich zu halten und eben nicht auf Durchzug zu schalten, ist möglichst konkrete Bilder im Kopf zu erzeugen. Wir hatten da ja auch oft das Beispiel, ich kann von Gebäck sprechen oder ich kann vom knusprigen Kipferl und dem duftenden Kornspitz zum Beispiel. Duftender Kornspitz ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber sprechen,
wenn er frisch ist, duftet er. Ja, ja,
ganz genau, wenn er frisch ist, duftet er. Ja, plötzlich habe ich ein Bild. Ich kann von einer Verbesserung des Wohlbefindens sprechen oder ich kann davon sprechen, woran sich diese Verbesserung des Wohlbefindens konkret im Alltag zeigt. Also zum Beispiel, ich schlafe wieder durch, ich habe in der Früh Energie, wenn ich aufstehe, ich schreie meine Kinder nicht mehr an, ja? Sondern wir lachen beim Abendessen. Also das wären so konkrete Bilder, die ich schaffen kann. Das ist jetzt alles sehr aus der Welt meiner typischen Kundinnen, wo ich sage, okay, da kann die Person, mit der ich spreche, und ich empfehle ja immer, mir genau eine Person auszusuchen, zu der ich spreche, weil dann werden die Texte automatisch konkreter. Damit kann die was anfangen. Mit einer Verbesserung des Wohlbefindens, das ist so, ja, also da, das ist ein Durchzug. Da ist die Gefahr für den Durchzug dann sehr groß.
Ist interessant, ich hake da gleich mal ein, weil dieses zu einer Person, zu einer ganz konkreten Person, die ich mir auch vorstelle, zu sprechen, das gilt ja auch für Rede oder auch für das Sprechen vor der Kamera zum Beispiel. Also ich sehe immer wieder ganz verblüffte Blicke, wenn ich sage, naja, wenn du jetzt vor der Kamera zum Beispiel bist und du hast, ich weiß nicht, 100 Menschen in einem Teams-Call, da siehst natürlich jetzt niemanden, du hast so Kacheln, da stehen zwei Anfangsbuchstaben drauf und du hast das Gefühl, du sprichst jetzt zu einer Gruppe, du sprichst zu vielen Menschen. Wie viele Menschen sitzen denn jeweils hinter einem Bildschirm? Ich meine, so banal das jetzt, wenn man so drüber spricht, klingt völlig banal, aber die innere Einstellung, wie ich in die Kamera hineinschaue, ist plötzlich eine ganz andere. Wenn ich mir vorstelle, hinter dieser Linse ist nur die Frau Müller, die ich mir konkret vorstelle, oder der Herr Meier mit seiner Schwierigkeit, dann habe ich eine Person auf der anderen Seite. Beim Schreiben ist das auch so, sagst du?
Absolut. Ich finde es ja auch ganz spannend bzw. befremdlich, wenn ich auf Social Media zum Beispiel Beiträge lese, die mit ihr und euch formuliert sind, also in der Mehrzahl. Klar, die Person spricht zu vielen, die denkt an die ganzen vielen Leser, die ihren Post hoffentlich sehen werden, aber es sieht ihn ja nur eine Person gleichzeitig. Und wenn ich ihn dann lese, denke ich mir, wo sind die anderen? Ja, also es bin ja nur ich hier. Also das ist auch so ein typisches Beispiel, wo wir nicht die Seite wechseln, wo wir nicht in die Schuhe der Kunden schlüpfen.
Von der Ansprache her oder von der Einstellung, die wir vielleicht unbewusst dahinter wahrnehmen, ist das nicht auch so ein bisschen der Lehrer, die Lehrerin oder so, die, also es ist keine lineare, keine Augenhöhe-Kommunikation.
Genau, keine Augenhöhe-Kommunikation. Wenn man von einem zu mehreren spricht, dann ist es fast so, als würde man sich erhöht. Genau.
Ich erhöhe mich gewissermaßen, stelle mich aufs Podest. Was ja offensichtlich manchmal gewünscht ist. Ich habe den Eindruck, dieses, ich bin der Gute, also ich bin jetzt der Experte, also ich bin der Chef der Gruppe, ich bin der Leithammel. Manche, auch Kolleginnen und Kollegen, so aus unserem Trainer- und Coachkreis, die wünschen sich das, ja. Die sprechen auch so, also aus der vortragenden Position heraus, um dann die Schäfchen als Gruppe auch zu formen.
Mag ja auch ihre oder seine Berechtigung haben, wenn sie wirklich eine Gruppe vor sich haben. Nur wenn das nicht so ist, dann spürt ja die Person, dass die andere, dass es gegenüber sich erhöhen möchte. Und das ist etwas, was ja unbewusst sofort Widerstand auslöst. Weil dann fühle ich mich ja kleiner. Und wenn ich mich kleiner fühle, fühle ich mich nicht mehr wohl. Und wenn ich mich nicht wohl fühle, bin ich nicht mehr geneigt, die Handlung zu setzen, die ich mir ja mit meinem Text wünsche. Und jeder Text ist ja zielorientiert. Auch wenn das uns jetzt nicht bewusst ist im ersten Moment. Aber ich möchte ja meistens, also in der Social-Media-Kommunikation, über Webseiten, in Newslettern, ich möchte ja eine Reaktion. Ich möchte ja, dass der Leser, die Leserin etwas tut. Und wenn ich mich als Leserin aber schlecht fühle, kleiner fühle, niedriger fühle, dann mache ich sicher nichts. Weil, warum sollte ich, ja? Also nur wenn ich mich gut fühle oder wenn ich mich mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht noch besser fühle, bin ich ja bereit, überhaupt eine Reaktion zu setzen.
Im Grunde sind wir jetzt bei dem Thema, das uns im Podcast, im Stimme wirkt Podcast, einige Male jetzt beschäftigt hat, auch im Gespräch mit der Carmen Thomas, immer bei der Reaktanz, also bei diesem vorbewussten Nein.
Sicher nicht.
Sicher nicht, ganz genau. Ganz genau.
Was ganz leicht ausgelöst wird, auch schriftlich, weil also ich kenne das Thema Reaktanz oder soweit ich mich bis jetzt damit beschäftigt habe, ja eher aus dem Gespräch heraus. Aber schriftlich, und ich sage mal, schriftliche Kommunikation ist ja auch nur ein Gespräch. Es ist ja nur ein Gespräch in Schriftform, aber das bedenken wir eben oft nicht. Und wenn dann Verkaufstexte geschrieben werden, Einladungstexte zu Workshops geschrieben werden, wo unbewusst dadurch Widerstand erzeugt wird, dass ich zum Beispiel Menschen etwas in den Mund lege, dann erzeuge ich eine Reaktion, deren, glaube ich, sich die Leser nicht einmal bewusst sind. Also der sich nicht bewusst und sagt, das taugt mir nicht, sondern einfach nur, nein, ist nicht für mich. Das ist vielleicht eine ganz leise Geschichte. Ja? Ich denke da zum Beispiel an so Sätze wie, jetzt wenn wir bei dem Beispiel vom Schlafen wie vorher sind, du kannst nicht schlafen.
Mhm.
Das mag jetzt eine Feststellung sein, es kann aber auch so ein...
Ist eine Zuschreibung. Also jemand, genau. Also du schreibst mir jetzt zu, ich kann nicht schlafen.
Genau, es ist eine Zuschreibung.
Mhm. Und in mir regt sich jetzt, obwohl ich wegen Schlafschwierigkeiten neugierig auf das bin, was ich lesen soll, wird sich in mir so dieses kleine Unwohlsein weg. Und der Kopf denkt dann, na ja, ich schlafe ja schon, aber nicht gut. Also es gibt so eine eigenartige kognitive Dissonanz, die da entsteht.
Und das wird ja dann noch interessanterweise oft so versucht zu drehen, dass man ein Fragezeichen hinten dran hängt. Und dann sagt man, du kannst nicht schlafen. Und das ist aber keine echte Frage. Das ist eine Unterstellung.
Ist eine Unterstellung.
Und auch das erzeugt eigentlich das, was wir als Reaktanz bezeichnen. Es erzeugt einen gewissen Widerstand. Und das sieht man so oft, also wenn man allein schon darauf mal achtet und sensibel darauf wird, wenn wir mit Menschen in Kommunikation treten wollen, dann ist das ein Frage-Antwort-Spiel und dann stelle ich eine ehrliche Frage. Und die ehrliche Frage ist, kannst du nicht schlafen? Dann kann ich mich entscheiden, ja stimmt, ich kann nicht schlafen. Oder nein, passt eh, geht mich nichts an, dann ist es ja in Ordnung. Ja? Aber dann ist es nicht so diese leichte Überzeugung, gell, du kannst nicht schlafen, oder?
Ja, stimmt genau, dieses Oder hinten nach. Genau das Vorwegnehmen einer Antwort und dort ist der Widerstand wieder da. Ja, ich finde es total interessant, weil im Grunde, wenn ich dir jetzt zuhöre, ich könnte eins zu eins dasselbe für den Vortrag, für die Präsentation sagen. Da hörst du ja auch bei manchen, sagen wir, besonders gut vorbereiteten Reden oder Vorträgen oder Videos, hörst du genau solche Muster.
Ah, also interessant.
Diese Zuschreibungen, die gut gemeint sind, aber nicht gut wirken.
Ja. Und das ist ja oft wirklich gut gemeint. Das sind ja auch ganz viele Menschen sind sich ja dieser feinen Trigger nicht bewusst. Die meinen es ja gar nicht im Sinne von, ich will dich jetzt überzeugen. Natürlich gibt es auch bewusst manipulative Formulierungen, die natürlich auch Reaktanz hervorrufen. Aber ich glaube, dass viele Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind.
Weil ich ja eingangs diesen Vergleich zwischen Sprechen und Schreiben gewählt habe. Das, was mir beim Zuhören als allererstes in der Regel auffällt, das ist die Floskel am Beginn. Also wenn ich höre berufsbedingt neuerlegenderweise sehr vielen Menschen beim Reden zu, die kommen mit vorbereiteten Elementen eines Vortrags oder einer Präsentation oder einer Kundenpräsentation und das allererste, was ich dann höre, ist eine Floskel. Also einfach dieses übliche, Grüß Gott, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind, ich freue mich und so. Ja. Wie hältst du es denn beim Schreiben generell mit so Standardformulierungen, mit so sprachlichen Versatzstücken?
Da muss ich gleich lachen, weil das gibt ein wunderbares Pendant dazu auf der Webseite. Das heißt herzlich willkommen. Also Webseiten, die mit herzlich willkommen starten. Das klingt ja zunächst mal freundlich, ist ja nichts dagegen zu sagen. Ich halte insofern nicht viel davon, weil es erstens überhaupt nur mehr sehr wenig auslöst, weil es halt eine Floskel ist. Und noch viel wichtiger, wenn Menschen im Internet unterwegs sind und etwas suchen, dann wollen sie schnell eine Antwort. Und mit herzlich willkommen weiß ich nicht, ob diese Seite mir die Antwort gibt, die ich gerade suche. Und eine Webseite hat die Aufgabe, in den ersten 3 Sekunden klarzumachen, bin ich hier richtig und ist das genau für mich? Und das macht herzlich willkommen nicht.
Und es ist lustig, Selin, wenn ich dir jetzt zuhöre, weil ich denke es gerade um, denk dir, jemand will dir was erklären oder du erwartest einen Input in einem Video oder egal, in irgendeiner gesprochenen Sequenz, da ist es nicht hier auch genau dasselbe. Du willst in den ersten Sekunden Orientierung haben, um wen oder was es geht.
Ja, ich will ja wissen, ob es sich auszahlt, dass ich mir das Video jetzt anhöre.
So ist es.
Das ist ja Lebenszeit.
Genau, ja.
Genau. Ich verstehe auf der anderen Seite aber auch, dass man selber zum Aufwärmen diese Floskeln braucht.
Ja, das ist
das heißt,
der Punkt.
Das heißt, was ich dann auch beim Schreiben oft sage, ist, beim Newsletter schreiben zum Beispiel, da schreiben Leute gerne Einleitungen, so wie in einem Brief. Ja, sag gut, schreib's und streich's am Ende dann weg. Also ich mache es ja auch. Ja, ich brauche es manchmal auch und dann streicht man einfach den ersten Absatz weg. Aber es muss einem bewusst sein, dass Menschen, dass wir einfach so auch schon darauf gedrillt sind, auf Schnelligkeit, und wir wollen einfach schnell die Informationen. Wir sind so überlastet auch mit Informationen, als wir permanent checken, zahlt sich das aus, zahlt sich das aus, zahlt sich das aus. Mhm. Wenn ich die Antwort darauf mit herzlich willkommen gebe, ist, glaube ich, zu spät.
Ist zu spät, ja, ja. Weil jetzt, wenn du von Webseiten sprichst, dann ist ja das allererste, was das Auge in der Regel erfasst, der Bildinhalt. Mhm. Also wenn ich jetzt ganz egal, wie die gestaltet ist, wenn ich irgendeine Webseite anklicke und die Seite öffnet sich, auch wenn dort 100.000 Schriftzeichen drauf sind, das allererste, was das Gehirn irgendwie herausfiltert oder analysiert, was du als allererster wahrnimmst, so in den ersten 0,2 Sekunden, ist auf alle Fälle ein Bildinhalt. Also insofern wäre dann das, was geschrieben ist, im Grunde ja bereits etwas, das an das Erste anknüpfen kann.
Ja.
Ja, beim Sprechen ist es ja ein bisschen anders, weil beim Sprechen, außer du hast im Hintergrund eine PowerPoint-Folie oder du bebilderst das, und das ist der allererste Eindruck, hieße das im Sprechen, es gilt, diese Bilder verbal zu wecken, also mit dem, was du sagst. Das ist auch der Grund, warum ich empfehle, mit Suggestionen einzusteigen. Oder wenn man ganz viel Zeit zum Vorbereiten hat mit Storytelling-Elementen. Aber das wäre quasi das Äquivalent zum Bildinhalt, bevor dann die Buchstaben kommen. Was ist jetzt für dich auf so einer Webseite ein sinnvoller sprachlicher Einstieg?
Ja, das hängt natürlich vom Ziel ab, dass die Webseite verfolgt und vom Thema und vor allem von dem Ziel, dass die Leser, die Webseite suchen, verfolgen. Ja. Das Hauptziel ist eben, dass sie wissen, sind sie hier richtig. Also wenn ich jetzt einen Augenarzt bei mir in der Nähe suche, dann möchte ich wissen, wenn ich auf die Seite komme, wer ist der Augenarzt und wo ist der Augenarzt? Und bitte auch noch eine Telefonnummer. Ja? Also das sind so dieses Mitdenken. Wenn es mir jetzt aber um Entspannung geht, ja, oder um Coaching, dann will ich mich im ersten Moment gesehen und aufgehoben fühlen. Und auch wieder wissen, ist das der richtige Coach für mich? Also jetzt zum Beispiel ein Waldwiesen-Coach, oder geht es da wirklich um mein Thema? Also das ist halt natürlich sehr, sehr zielgerichtet. Ich finde das spannend, dass du sagst, dass in jedem Fall die Bilder zuerst wahrgenommen werden als die Texte. Ich kann mir das auch entwicklungspsychologisch oder wie man sagen möchte, das durchaus vorstellen. Ich kann auch sagen, bei mir ist es nicht so. Ich sehe definitiv die Texte zuerst. Also ich sehe teilweise Bilder gar nicht, aber vielleicht bin ich da wirklich eigen. Ist sicher beim Großteil der Menschen ist es so.
In der Wahrnehmung.
Also, Krankheit.
Ja, ja, genau. Also ich denke, das ist auch etwas, das ist quasi mein Hobby, könnte man fast sagen. Ich finde es unglaublich spannend zu schauen, wie die Filter der Wahrnehmung funktionieren. Und wenn ich jetzt so flapsig gesagt habe, der Bildinhalt wird als erster wahrgenommen, dann heißt das ja nur, dass ich es geschehen lasse und dadurch in mir die physiologisch vorgegebenen Filtersysteme arbeiten.
Ah ja.
Ja, wenn, ich sag's mal anders, wenn du, sagen wir mal, als Malermeister einen Raum betrittst, und neben dir bin ich oder du, ja. Also wir sind neben dem Malermeister. Und vor uns ist eine weiße Wand. Was sehen wir? Unter Garantie völlig unterschiedliche Dinge, ja. Wir sehen wahrscheinlich gar nichts. Wir sehen eine weiße Wand.
Gar nichts. Meine Tochter würde irgendwelche Muster erkennen auf dieser weißen Wand. Also da ist das ist extrem unterschiedlich.
Ja, und der Malermeister, der wird wahrscheinlich sehen, dass irgendwo ein kleiner Riss ist, ja.
Genau.
Und dass der Strich vom, ich weiß nicht, wer immer diese Wand gepinselt hat oder wie immer das ist, der würde also Details sehen, die uns nicht auffallen. Und das ist wiederum aus dem biografischen Gedächtnis heraus organisiert, das Filterprinzip. So wie einem beim Tageszeitung lesen, wenn man das noch tatsächlich am Papier macht, wenn man umblättert und man weiß, hier steht die Firma, für die man arbeitet, irgendwo auf der Seite drauf und man hat aber noch nicht mal gelesen. Weil ein bestimmtes Wort einfach abgespeichert ist und je nachdem, worum es sich handelt, hat man diesen Begriff gesehen, also geschaut und nicht gelesen.
Ja, 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 ja. Ja, weil vor allem wir sehen ja viel mehr, als wir bewusst wahrnehmen.
So ist es.
Und genau, das Hirn
filtert ja für uns aus, was wir hören. Ja.
Also was ja tatsächlich so ist, ist, wenn man auf eine Webseite kommt und da ist eine Person und die Person schaut einen an. dann ist das der erste Kontakt. Also der erste Augenkontakt geht dann in die Augen dieser Person. Mhm. Deswegen empfehle ich auch immer bei Personal Brands oben, also am Headerbild, wenn man die Startseite sieht, ohne zu scrollen, also die Person abzubilden, ein Foto dieser Person, die einem in die Augen schaut, weil das wirklich der erste Kontakt ist und die erste vertrauensbildende Maßnahme.
Mhm, genau.
Also eher als ein Entspannungs-Landschafts-Meditationsbild oder so. Also, weil das ist eher dann was, das kann der Filter dann wegblenden. Mhm. Augen blendet der Filter, glaube ich, weniger.
Nicht weg, ne, auf keinen Fall. Ja, genau. Mhm. Ja, und da wird man beim Zeitschriftengestalten ein bisschen genauer hinschauen, so aus der früheren Tradition heraus, und wird dann schauen, wo sind die Augen, links oder rechts? Mhm. Und wenn dann noch ein Satz steht, dann müssten die Augen auf alle Fälle rechts sein, damit es was vorher von links nach rechts in der Richtung mitgenommen wird, überhaupt wahrgenommen wird, sonst wird es nicht gesehen. Genau.
Ja, damit ich das jetzt von deiner Seite richtig verstehe, sagst du, der Text steht eher links und die Person, also die Augen sind rechts vom Text, oder hast du das umgekehrt gemeint?
Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, was du mit dem Gesamteindruck willst. Wenn du zum Beispiel willst, dass der Text, der rechts steht, gesehen wird, gelesen wird, dann dürften die Augen, die links sind, nicht mich anschauen, sondern müsste die Person in Textrichtung schauen. Mhm. Dann habe ich automatisch früher beim Zeitschriftengestalten, mit dem ich mich mal vor vielen Jahren auseinandergesetzt habe, da gab es so die alte Regel, wenn du jetzt einen Schuhkatalog machst und du hast Schuhe auf der linken Seite und auf der rechten Seite, dann müssten die Schuhe auf der linken Seite nach rechts schauen und die Schuhe auf der rechten Seite von links nach rechts schauen, weil sonst wird der Schuh, der links auf der linken Seite unten ist, nie gesehen. Mhm. Weil wir ja von links nach rechts lesen in unserer Kultur und dadurch der Blick immer von links oben ins Blatt hineingeht und rechts unten rausfällt. Mhm. Und das würde dann Hinweise geben, wo du was platzierst. Web funktioniert ein bisschen anders, weil du da ja mit der Maus im Grunde mitgehst, und darum kann man heute Heatmaps machen bei Webseiten, wenn man ein bisschen sich genau ausschaut. Das macht sie ja wahrscheinlich. Und da kann man schauen, was wurde gesehen, was wurde überhaupt angeschaut, also wo ist die Maus hingefahren beim Lesen.
Genau, wenn man mal dann die Maus bewegt. Aber es muss ja zuerst mal so weit kommen, dass ich auf der Startseite mich so weit orientiere, ohne dass ich scrolle, also ohne dass ich die Maus bewegt habe. Und da wäre eben einfach spannend, wie arrangiere ich den Text, der mir sagt, ob ich hier richtig bin, mit dem Foto der Personal Brand, jetzt in meinem Fall, so, dass sowohl das Vertrauen zu der Person aufgebaut wird, als auch der Text wahrgenommen wird.
Wahrgenommen wird, ja. Selin, zum Schluss vielleicht nochmal ganz zurück zu den Basics. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, okay, wenn ich jetzt schreibe und ich schreibe jetzt Texte für meine Webseite, was wären so aus deinem Blickwinkel die zwei, drei wichtigsten Dinge, die du zum Beachten mitgibst?
Okay, das findet auf ein bisschen verschiedenen Ebenen statt. Zuerst mal auf der inhaltlichen Ebene ist der wichtigste Punkt, dass ich mich, und das ist das Schwerste an der Sache, in die Schuhe der Leser begebe. Mhm. Das funktioniert meistens am besten dadurch, dass wir mit ihnen reden. Mhm. Und dann ganz spannend draufkommen, was sie unter Begriffen verstehen, wie sie ihre Probleme und Wünsche ausdrücken. Also das ist so, ich glaube, der wichtigste Kniff, dass man von der egozentrierten, ich sage mal es überspitzt formuliert, ja, aber egozentrierten, sendungsbewussten Haltung
Ich will dir helfen,
ich kann da, ja, dass man von dieser Haltung weggeht in die Kommunikationshaltung auf Augenhöhe. Das ist eine Haltungssache und eine Recherchesache. Mhm. Das mal vom Inhalt, dann vom Text her auch darauf achtet, weil das ist auch etwas, was viele Menschen vergessen, dass Texte logisch aufgebaut sein müssen, also von der Zeitenfolge her logisch, von dem, wie der Kunde denkt, her logisch, also verkaufspsychologisch aufgebaut und nicht von dem, wie ich den Prozess kenne, weil oft rollen wir dann die Texte von hinten auf. Und dann rein vom Sprachlichen her empfehle ich immer eine gute Mischung aus authentischer Sprache, aber auch so, wie die Kunden sprechen. Weil wir ja oft in unserem Experten sprechen, der uns dann schon authentisch ist und erinnert dich an unsere Zeit, unsere gemeinsame. Du weißt, wie authentisch Flugsprache ist, ja? Das versteht aber leider überhaupt niemand.
Kein Mensch, genau, ja. Genau. Die Insider verstehen es, aber außerhalb.
Insider verstehen es sonst niemand. Und wenn wir dann mit unseren Kunden gesprochen haben, haben sie uns natürlich auch groß angeschaut. Und diese Gefahr besteht aber in jeder Branche. Die besteht bei Ärzten, die besteht bei Lebens- und Sozialberatern, die besteht in der ganzen Meditations- und ähnlichen Bubble. Ja? Aber wir haben es schon so angenommen, dass wir wirklich meinen, das ist so. Aber unsere Kunden verstehen das nicht. Ja? Und das ist mir einfach wichtig mitzugeben, dass sie nicht aufs nächste Level gehoben werden wollen und auch nicht unbedingt ihr Potenzial entfalten wollen, weil das wieder keine Bilder, und das sind wir wieder am Anfang, es erzeugt keine Bilder. Dass wir uns wirklich mit der Sprache der Kunden auseinandersetzen und dann natürlich, dass wir eine möglichst einfache Sprache wählen, nicht weil wir jetzt unser Gegenüber für dumm halten, sondern weil wir es unseren Kunden so leicht wie möglich machen wollen, die Inhalte zu erfassen. Und da erinnere ich mich auch immer an das, was wir damals schon gesagt haben, wo es darum ging, Anfrage- oder Beschwerde-E-Mails an Kunden zu verfassen, also die Antworten zu verfassen, wo wir immer gesagt haben, stell dir vor, dein Kunde ist nach der Arbeit müde und hat die Aufmerksamkeit eines 10-Jährigen nach der Schule. Und daran halte ich mich immer noch, weil wir wollen uns selber die Arbeit machen, damit der Kunde keine Arbeit beim Lesen hat.
Ja, genau.
Und dazu zählen kurze Sätze, dazu zählen einfache Formulierungen, dazu zählen möglichst wenig Nomen, Verben stattdessen. Also da gibt es einen ganzen.
Flüssige Sprache, kein Hauptwortgeräusch.
Flüssige Sprache. Und was auch im Web ganz wichtig ist, ist viel Weißraum in der Gestaltung, damit das Auge auch den Text erfassen kann, weil der beste Text, auch wenn er gut geschrieben ist und vielleicht in einer Zeitung oder in einem Buch richtig gut lesbar wäre, ist am Web nicht erfassbar, wenn das ein langer Fließtextblock ist. Das geht nicht. Das kann das Auge nicht wahrnehmen.
Also mit Leerzeilen arbeiten.
Genau.
Genau, mit Weißraum. In der gesprochenen Sprache, ich finde es so schön, das ist ja immer ein Äquivalent, wären es die Pausen.
Die Pausen.
Die Sprechpausen, genau. Liebe Celine, ja, sehr interessant. Die innere Haltung, also ich fühle mich, als würdest du über das Sprechthema reden. Ich fühle mich
spannend, oder?
Eins zu eins, genau. Die innere Haltung bestimmt letztlich, wie, in welcher Form wir dann zu den anderen reden. Die innere Haltung ist die Grundlage von allem. Bildhafte Sprache, in der Sprache, also so schreiben oder reden, wie unsere Kunden reden oder schreiben und es ihnen einfach machen beim Lesen oder beim Zuhören. Liebe Celine Tieni, ich freue mich so, dass du heute zu Gast warst im Stimme wirkt Podcast. Wir werden selbstverständlich verlinken, was du alles so anbietest, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch genauer nachschauen können, wenn sie gerade dabei sind, die Webseite zu gestalten oder neu zu gestalten. Und du hast auch ein aktuelles Angebot, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich würde gerne eine Einladung aussprechen für alle Menschen, denen das Thema Website-Texte schreiben so gefühlt über den Kopf wächst, einfach das Gefühl haben, das ist ein Riesenberg, der sich auftürmt und man weiß nicht, wo man anfangen soll und wie bringt man Struktur in die eigenen Gedanken. Und das kann schon sehr überwältigend wirken, das kenne ich von vielen meiner Kundinnen. Am 10. April um 11 Uhr gibt es dazu einen kostenlosen Workshop in 6 klaren Schritten zu Website-Texten, die empathisch und persönlich verkaufen. Dazu lade ich ganz herzlich ein.
Wunderbar. Wunderbar. Und solltest du beim Zuhören des Podcasts jetzt merken, das ist schon 3 Monate her, dann findest du auf der Webseite, die du in den Shownotes gut verlinkt findest du die ganz aktuellen Angebote. Liebe Celine, es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und auch zu sehen, wie und wo die Parallelen liegen zwischen Schreiben und Sprechen. Euch da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier tun, ihr wisst schon, dann freuen wir uns natürlich ungemein über Sternchen, über Bewertungen und dort, wo es möglich ist, auf Spotify zum Beispiel oder auch auf YouTube über eure Gedanken und über deinen Kommentar. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme und der Sprache mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.
Herzlichen Dank.